ARD Sounds.
Alexander sitzt an seinem Laptop. Mal wieder. Seit einiger Zeit schlägt er sich hier die Nächte um die Ohren. Er ist nämlich auf der Suche nach einer Lösung. Für ein ungelöstes Rätsel, mit dem sich sein Heimatdorf schon seit 50 Jahren beschäftigt. Aber Alexander will endlich Licht ins Dunkel bringen. Es kann ja nicht sein, dass niemand weiß, was damals wirklich passiert ist. Dafür wälzt er Geschichtsbücher und wühlt im Heimatarchiv rum. Er fragt überall im Dorf herum, vielleicht hat ja noch jemand alte Fotos und Zeitungsartikel aufbewahrt. Er arbeitet sich durch unzählige Webseiten und klickt durch tausende Fotos auf der Suche nach dem Diebesgut. Bis er eines Abends ein Foto findet, das ihm sehr bekannt vorkommt. Und vielleicht könnte das endlich des Rätsels Lösung sein. Ich bin Anna Duschimi.
Und ich bin Katjana Gerz.
Und das hier ist Cuff Crimes exklusiv in der ARD Sounds App.
Hier sprechen wir jede Woche über mal lustige, mal schaurige, immer aber ziemlich absurde Geschichten, die so nur in der Provinz passieren können.
Und heute sprechen wir über ein Dorf, das über Jahrzehnte verzweifelt nach seinem vielleicht wichtigsten Schatz sucht. Aber jetzt erstmal zu den Basics. Also, wir befinden uns in Gehweiler, einem kleinen Dorf im Saarland. Drumherum ist es grün und hügelig und es sieht ein bisschen aus wie im Auenland. Und in diesem Dorf wird Alexander Marmit 2024 zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Vielleicht ein kleines, aber wichtiges Detail finde ich. Also, er trägt Schiebermütze, Bart und gerne einen Pulli mit dem Wappen des Dorfes.
Mhm.
Viel mehr
stylisch.
Identifikation mit dem eigenen Ort kann es, glaube ich, nicht geben. Ne?
Trägt Merch vom Dorf.
Quasi,
super.
So Stadtmerch. Mhm. Als Ortsvorsteher fährt er zum Beispiel jeden Samstag mit dem Traktor durchs Dorf, spricht mit den NachbarInnen und schaut nach, ob alles in Ordnung ist.
Super.
Er vermittelt bei Nachbarschaftsstreits, er kümmert sich um die Genehmigung von Windparks, also auch so klein und groß. Und wenn eine Katze weggelaufen ist, dann melden sich die Leute bei ihm und er schreibt einen Text fürs Amtsblatt. Das Amt des Ortsvorstehers ist übrigens ein Ehrenamt, das heißt, er kriegt kein Geld dafür, er macht das einfach freiwillig. Und das wissen wir so genau, ich glaube, das ist eine Premiere bei Cuff Crimes, weil wir für diese Folge mit ihm sprechen durften.
Was?
Ja, also
yes.
Ein schönen Gruß an Alexander und danke dafür. Und deswegen verwenden wir auch in dieser Folge seinen echten Namen. So, als er eines Tages wieder mal so durchs Dorf fährt, kommt er mit einer älteren Dorfbewohnerin ins Gespräch, die sich um die kleine Kapelle im Dorf kümmert. Und diese Frau hat ein Anliegen, das sie seit Jahrzehnten nicht loslässt. Sie vermisst den Schatz, der Gehweiler vor vielen Jahren geklaut wurde. Eine wertvolle Madonnenstatue. Die heilige Maria.
Die heilige Maria, ja. Das kenne ich auch. Zuerst habe ich gedacht, es ist eine Statue von Madonna.
Unsere Popkönigin,
aber es ist die andere Königin.
Nee, das ist die andere Königin.
Ja.
Die
Jungfrau.
Also, die Jungfrau Maria.
Mhm.
Aber jetzt kommt's, der Diebstahl ist schon im Jahr 1977 passiert. Und da war Alexander selbst noch gar nicht auf der Welt. Und ich erzähle dir mal jetzt so, wie das damals abgelaufen ist. Also. Es ist das Jahr 1977. Im beschaulichen Gehweiler geht das Leben seinen gewohnten Gang bis zu einer Nacht im August. Denn in der Nacht sind Diebe unterwegs. Sie schleichen sich vorbei an den Bauernhäusern, die an der Durchgangsstraße liegen. Ihr Ziel, die kleine Kapelle im Ortskern. Denn sie wissen, dass sich hinter der unscheinbaren Fassade ein großer Schatz verbirgt. Eine Madonnenfigur aus dem 15. Jahrhundert. Mhm. Und der Wert ist fast 20.000 Euro.
Oh, wow.
Mhm.
Das ist heute mittlerweile
400 Millionen Deutsche Mark. Richtig. Als das Dorf wieder aufwacht, sind die Diebe längst über alle Berge. Und am nächsten Morgen kommt eine Nachbarin an der Kapelle vorbei. Nichts ahnt, was in der Nacht passiert ist. Sie kümmert sich nämlich regelmäßig um die Kapelle. Putzt so ein bisschen, lüftet sie und so. Der Schock? Die Madonna ist weg.
Oh nein.
Sofort wird die Polizei informiert und die nimmt dann auch direkt die Ermittlungen auf. Die wertvolle Figur, die da im August 77 verschwindet, ist eine Darstellung der Jungfrau Maria aus Holz. Fast einen Meter hoch. Und zu dieser Zeit geht man sogar davon aus, dass die Figur aus dem 13. Jahrhundert stammt, nicht aus dem 15., wie das eigentlich ist. Und genau deshalb ist sie
super
auch so wertvoll.
Wert.
Ne? Genau. Die Figur ist aber auch irgendwie so ein bisschen mysteriös, weil niemand weiß so richtig, wer sie gemacht hat und wo sie hergestellt wurde. Sie ist bunt bemalt, trägt einen langen dunkelblauen Mantel, Slay, ja. Und einen dunkelblauen Schleier. Und zu ihren Füßen sitzen zwei Engel. Diese Figur haben sich jetzt die Diebe unter den Nagel gerissen, aber sie haben noch was mitgehen lassen, quasi zwei zum Preis von einem. Eine barocke Statue des Schutzheiligen der Kapelle, der heilige Ludwig. Die Statue stellt den französischen König Ludwig IX. Dar, dem die Kapelle geweiht wurde. Der heilige Ludwig ist aber kleiner als die Madonna, der ist so circa 30 cm hoch und außerdem auch schon voller Wurmlöcher. Deswegen wurde ihm auch schon der rechte Unterschenkel amputiert. Also Ludwig ist so ein bisschen... Und so super wertvoll und alt ist der heilige Ludwig auch nicht so wirklich. Aber für die Gemeinde in Gehweiler ist er natürlich trotzdem wichtig. Mhm. Genau. Und das macht auch direkt Schlagzeilen. Also mehrere Zeitungen und auch das Fernsehen, die berichten über den Fall. Und die Ermittlungen verlaufen quasi vor den Augen der Öffentlichkeit. In einem Artikel ein paar Tage nach dem Diebstahl bittet die Kriminalpolizei um Hinweise auf die Täterin. Und sie warnt davor, die beiden Figuren abzukaufen. Und ich frage mich halt, wie das wäre. Ich gehe ab und zu mal auf den Flohmarkt, ja, aber nicht so oft, weil... Das ist zu viel. Das sind zu viele Reize.
Ja. Dann, verkaufst du auch? Ich verkaufe.
Noch nie. Das schaffe ich mental einfach nicht.
It's horrible.
Oder?
Es ist wirklich schlimm.
Ich kann auch nicht. Ich bin keine gute Also was das angeht, nicht. Weil wenn jemand kommt und sagt, oh, kann ich das für einen Euro? Man könnte jeden Trick mit mir. Und ich so, ja, hier, nimm's
ja,
umsonst.
Das letzte Mal, wie ich es gemacht habe, ich war selbst nicht selbstbewusst über meine Sachen, die ich verkauft habe. Ja. Und dann kamen sie rein und ich so... 50 Cent.
Ich nimm's. Also ich gebe dir Geld.
Ja,
dass
wirklich.
Nimmst.
Aber ich habe auch ganz oft so, nimm auch das mit, wenn du willst.
Ja,
also
nimm das doch einfach. Ja.
Aber weißt du, was ein guter Trick ist, wenn du was verkaufst, ja, wo du auch nicht stolz drauf bist? Immer sagen, ich verkauf's für meine Tante. Die hat gesagt 9 Euro. Sorry.
Das ist so. Mhm,
das hat jemand gerade letztens bei mir gemacht. Und ich so, lass uns mal den Onkel anrufen. Das will ich nicht. Das ist 9 Euro, das kriegst du für 50 Cent.
Oh.
Nee, der ist gerade nicht zu erreichen.
Hat die wirklich?
Ja. Double down. I'm like, I'll take it. Fuck.
You know what? Mm. Fuck you and your uncle. Zurück nach Gehweiler. Die Polizei kann einfach die Diebe nicht finden. Und was man dazu auch noch sagen muss, das größte Problem ist ja, in den 70er Jahren ist es wirklich schwierig, gestohlene Kunst zu finden. Also niemand hat die jetzt einfach bei Vinted oder bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Die ist einfach weg. Stell dir mal vor, so eine Figur bei eBay Kleinanzeigen, wie nervig wäre das? Kannst du die bitte abmessen?
Ja, genau.
Ist das, wie dunkelblau ist denn der Umhang?
Passt das gut? Also kann ich das mit dem Aufzug? Ich habe keinen Aufzug.
Ich habe keinen Aufzug. Wie groß muss das Auto sein?
Also du hast es jetzt bei 350, können wir runter auf 300?
Weil ich habe nur 3 Euro. Ja, also das ist halt irgendwie ein Problem. Man kann diese Figur nicht so gut suchen, wie man es jetzt vielleicht 2026 suchen könnte. Aber ich finde es auch irgendwie komisch, weil wie kann es sein, dass so wichtige Figuren so leicht gestohlen werden können?
Es kann ja auch sein. Ja. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen Devil Advocate spielen. Es
bei
kann
einer
ja,
göttlichen ja, Madonnenfigur. Teufelsadvokaten. Naja, gut.
Teufelsadvokaten.
Ja.
Vielleicht brauchten die Diebe diese heilige Madonna mehr als alle anderen. Vielleicht ist in irgendjemand
Mutter Teresa,
die Oma oder sowas so ganz krank und sie meinten so,
geht
wir brauchen, sie brauchen, naja, die sind religiös, die brauchen diese ganzen Energien von dieser Figur so nah wie möglich. Die Oma kann nicht
aber auch religiöse Menschen gehen zum Arzt und zur Zahnvorsorge und so. Also wir vertrauen Gott, aber wir müssen trotzdem Mediziner ranlassen.
Aber vielleicht, genau. Und deswegen waren eigentlich die Diebe eigentlich auch gute Menschen. Und die würden das auch wieder zurückbringen. Sie brauchen es halt nur für eine kurze Zeit ganz nah die heilige Kraft.
Aber da schreibt man doch einen Zettel, oder? In Deutschland.
Vielleicht.
Meine Oma Marianne, der geht's nicht gut. Wir müssen aber kurz für die Energien die Figur mitbringen. Wir bringen sie in 5 Werktagen zurück. Keine Panik.
Liebe Grüße, Holger.
Also man vermutet so ein bisschen, dass die Figuren extra nicht gesichert waren, weil man immer davon ausging, dass die Leute so eine Ehrfurcht haben und sagen so, nee, sowas klaue ich nicht.
Klar,
ich gehe so ein bisschen bei einem Supermarkt klauen, das ist okay. Große Konzerne, aber Gott, beklaue ich doch nicht. Das ist ja, was könnte einem dann auch passieren, ne, wenn man das macht? Ich habe auch früher, ehrlich gesagt, in der Schule, wenn die anderen Rallye schwänzen wollten, da habe ich gesagt,
oh no.
Ich schwänze alles. Physik, Chemie, alle Naturwissenschaften sowieso hasse ich.
God is watching.
Aber Religion, geht's euch gut? Auf gar keinen Fall. Habt ihr keine Angst vor Gott? Und dann sind die immer zu McDonald's gegangen und ich habe trotzdem Rallye-Unterricht und ich war so, auf gar keinen Fall. Auch weil mein Stiefvater Pfarrer war, sicherlich.
Ja, okay, stimmt, ja.
Aber trotzdem irgendwie, also wirklich ernsthaft, ich habe nicht Rallye geschwänzt. Ich dachte, das ist besonders, ein besonderes Vergehen. Naja, okay, also die denken, hey, diese heiligen Figuren klaut doch niemand. Aber scheinbar hat es ja jemand gemacht. Und deshalb macht sich das Bistum dann auch Gedanken darüber, wie es seine Heiligtümer absichert und fordert dann als Konsequenz alle Pfarrgemeinden eindringlich dazu auf, die Kunstwerke in Kirchen und Kapellen gegen Diebstahl zu sichern. Zum Beispiel durch Feststrauben an der Wand. Ne? Oder durch eine Attrappe, die dann sozusagen als Ersatz für das echte Kunstwerk dient. Also dann sowas, so eine Nachahmung, so wie die Madonna aber auf Temu bestellt.
Ja, genau.
Dahin, das Auge ist ein bisschen schief, die Proportionen stimmen nicht richtig. Der Mantel ist auch nicht bodenlang, der sah anders aus im Internet, der ist leider ein bisschen kurz.
Und Schnurrbart, dann so, alles irgendwie.
Er hat einen Schnurrbart, die Madonna, aber ist okay, es reicht. Das Ding ist aber mit diesem Madonnenraub in Gehweiler, das ist keine einmalige Sache. Seems to be a thing. Denn ein anderer wirklich spektakulärer Fall ist der Diebstahl der Madonna aus Volkach, einer Kleinstadt in Unterfranken in Bayern. Und der Fall ist von 1962, also 15 Jahre vor unserem Fall. Mhm. Da wird eine fast 3 Meter große und damit auch so um die 150 Kilo schwere Madonna-Figur aus einer alten Wallfahrtskirche gestohlen. Und jetzt kommt...
Wie, das geht ja.
Das ist so krass, oder? 150 Kilo. Die Figur war damals rund 1 Million Mark wert. Da sind ungefähr 20 Fußballfelder.
How did they do it?
Sie war aber nicht mit einer Alarmanlage gesichert, was ein bisschen crazy ist. Irgendwie haben diese 3 Diebe es geschafft, obwohl sie selbst gar nicht wissen, wie wertvoll die Figur ist. Das finden sie erst heraus, als sie ihre Beute aus Volkach einem Bildhauer zeigen.
Wait a minute.
Crazy, oder?
Wait a minute.
Auf gut Glück einfach mal so 150-Kilo-Figur geklaut. Hoffentlich ist sie was wert.
Sie müssen jahrelang zum Chiropraktiker. Ich glaube, es ist wieder, weil die jemanden krank in der Familie hatten.
Du mit deinen Kranken. Auch 1962 gab es Ärzte und Ärztinnen. Da hätte man auch da hingehen können. Also, das haben die dann rausgefunden, als sie das einem Bildhauer aus der gleichen Gemeinde aus Volkach gezeigt haben. Und der macht ihnen halt klar, dass sie so eine berühmte Skulptur nicht einfach verkaufen können, ohne erwischt zu werden. Und dann schlagen die 3 Genies vor, die Figur einfach zu verbrennen, damit es keine Spuren gibt.
Nein.
Wofür habt ihr euch denn einen Hexenschuss geholt beim 150-Kilo-Ding? Der Bildhauer will das auf jeden Fall nicht. Stattdessen vergräbt er die Madonna auf seinem Grundstück. Also alle haben komische Entscheidungen getroffen.
Ja. Mhm.
Die Polizei tappt auch bei den Ermittlungen im Dunkeln. Sie können die Übeltäter nicht finden, bis ein Lösegeld auf die Madonna ausgesetzt wird. Wer sie zurückbringt, bekommt 100.000 Mark. Also eigentlich wird den Dieben im Gegenzug Verschwiegenheit zugesichert. Die werden also nicht der Polizei gemeldet oder ähnliches. Und das funktioniert. Tatsächlich melden sich die Diebe nach einiger Zeit, geben die Madonna im Tausch für das Lösegeld zurück. Sie bleiben auch erstmal unerkannt, werden aber Jahre später dann doch gefunden und landen dann auch für mehrere Jahre im Gefängnis. Auf jeden Fall wird diese Madonna aufwendig restauriert und kommt dann auch zurück in die Kirche in Volkach. Und seitdem ist die Figur auch mit einer Alarmanlage gesichert. Fucking finally. Uns interessiert jetzt natürlich, ob bei euch im Dorf schon mal eine Heiligenfigur oder vielleicht was ganz anderes mal geklaut worden ist, was eurem Dorf wichtig war. Schreibt uns das gerne auf Instagram, da heißen wir @cuffcrimes. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst doch ein Follow da.
Mhm.
Support ist kein Mord, sag ich mal. In den 80ern und in den frühen 90ern gibt es jedenfalls auf dem Kunstmarkt eine richtig starke Nachfrage nach religiöser Kunst. Also viel, viel mehr als heute. Und deshalb können solche heiligen Figuren eben auch für sehr hohe Preise weiterverkauft werden. Aber anscheinend taucht hier nirgendwo unsere Madonna aus Gehweiler auf. Fast 50 Jahre, also 77 wurde sie geklaut. Fast 50 Jahre passiert im Madonna-Fall aus Gehweiler gar nichts. Bis zum Jahr 2024.
Wow!
Als Alexander Ortsvorsteher wird. Der Verlust der Madonna hat sich über die Zeit wirklich ins kollektive Gedächtnis von Gehweiler eingebrannt. Der Schmerz sitzt immer noch tief. Und jetzt kommt Ortsvorsteher Alexander Marmit. Ich nenne ihn liebevoll Inspektor Marmit.
Also ich muss nur sagen, dass dieser Beruf oder diese ehrenamtliche Position finde ich fantastisch.
Finde ich auch so gut.
Ich würde das sofort machen wollen.
Echt?
Weil, ja, also nicht in jetzt, wenn ich halt irgendwann mal das mittlere Alter erreiche.
Wenn du in deiner Lebensmitte bist.
Nee, oder wenn ich im letzteren Teil bin. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich auch nicht mehr in der Großstadt lebe, sondern irgendwo etwas kleiner, vielleicht auch wieder in so einem Dorf, vielleicht wieder zurück in Hörkranzhausen. Und es ist ja die beste Kombination. Du bist ja irgendwie so Aufpasser.
Ja.
Du bist auch irgendwie auch ein Detektiv.
Und du hast auch ein bisschen Macht, aber nicht zu viel.
Und du kannst einen Traktor fahren überall und Leute ansprechen, wann immer du willst. Und die geben dir wahrscheinlich auch so Sachen, so, hey, willst du ein
Kaffee?
Eiscreme?
Ja. Ich verstehe ein bisschen, was du meinst.
Die kannst du dann finden. Und
ja, du kannst halt ein Held sein, ne?
Ja.
Also, Ortsvorsteher Alexander Marmit kommt da rein und auf einmal ist wieder Bewegung im Cold Case. Er war zwar noch nicht geboren, als die Figur gestohlen wurde, ne, war ja 1977, aber er hat uns in der Recherche erzählt, er kann sich noch erinnern, dass die älteren Frauen und Männer im Dorf noch davon erzählt haben, als er ein kleines Kind war, so ungefähr Anfang der 90er. Also man kannte die Geschichte im Dorf und alle paar Jahre wurde auch mal in der Zeitung dann darüber berichtet. Und jetzt, nach 50 Jahren, hatten die Leute halt die Hoffnung aufgegeben, ihre Figur jemals zurückzubekommen. Aber eine ältere Frau aus dem Dorf, die vermisst die Statue noch immer und die wendet sich mit einer Bitte an den Ortsvorsteher. Oh. Sei mal so nett, kümmere dich doch mal darum, dass die Madonna zurückkommt. Und Alexander verspricht ihr, sich zu kümmern und fängt an, sich intensiv mit dem Fall zu beschäftigen.
Oh,
wie du gesagt hast, er wird ein richtiger Hobbydetektiv. Mhm. Also er stürzt sich da so richtig rein und immer, wenn er zwischendurch Zeit hat, sucht er wirklich im Internet nach der gestohlenen Madonna. Und das finde ich schon echt ambitioniert, weil In den 70ern hat auch niemand die Madonna finden können. Wie will er das denn jetzt machen? Und jetzt kommt's, dann bricht sich seine Frau den Fuß und muss viel im Bett bleiben. Er will ihr Gesellschaft leisten und bleibt deshalb dann auch viel zu Hause. Mhm. Und plötzlich hat er halt auch eben sehr viel Zeit, um online zu recherchieren. Also zum Beispiel auf den Webseiten von Auktionshäusern, Kunsthändlern und Sammlerplattformen. Er durchsucht alle renommierten Kunsthäuser, sämtliche Secondhand-Portale und protokolliert alles, damit ihm nichts durch die Lappen geht. Ich stelle mir so eine riesen Excel-Tabelle vor, so zwei Bildschirme. So
und hat dieser, und ich stelle mir auch noch so, wie er alles ausgedruckt hat und so mit dem roten Faden.
So mit dem, alles so verbindet.
Und da hat eine Oma mal gesagt, sie liebt Madonna.
Das war 1955. Die Pop-Prinzessin Madonna.
Scheiße.
Das war eine andere.
Oh, alles.
Alles wieder auf Anfang. Er durchsucht alles, gibt sich total Mühe und sucht und sucht und sucht. Mit der Zeit schwindet aber seine Hoffnung, die Madonna zu finden. Zwischendurch denkt auch Alexander daran aufzugeben, aber das Thema lässt ihn irgendwie nicht los und er will dieses Rätsel lösen. Also er hat auch so einen eigenen persönlichen Ehrgeiz entwickelt, aber er will auch die älteren Leute im Dorf nicht enttäuschen und sucht immer weiter. Und auf einmal stößt er dann eben tatsächlich auf dieses Foto von einer Madonna. Und die sieht der geklauten Madonna aus Gehweiler. Verdammt ähnlich. Das Foto ist von der Website eines Auktionshauses aus Süddeutschland. Und Alexander zeigt es direkt ganz begeistert seiner Frau und sie lacht erstmal so ein bisschen darüber, glaubt aber eigentlich nicht, dass er da wirklich die richtige Figur gefunden hat. Weil ach, es ist Schatz. Ja auch unrealistisch, weißt du? Also wie soll er denn ausgerechnet diese Figur, die seit Jahrzehnten verschollen ist, irgendwie im Internet finden? Er selbst ist sich natürlich auch nicht 100% sicher. Mhm. Aber man muss schon sagen, die Haltung der Figur, der Faltenwurf des Kleides, alles passt irgendwie. Gleichzeitig ist er mittlerweile auch so ein bisschen betriebsblind, wie man sagt. Also er hat so viele Fotos von Madonna sich reingezogen und irgendwann sehen die natürlich auch alle gleich aus, weil sie auch alle gleich aussehen.
Und man will es ja auch irgendwann mal einfach so, man stellt sich einfach vor, ach, das muss es doch jetzt sein.
Das muss es sein. Er druckt jetzt das Bild von der Auktionshaus-Webseite aus und ein Bild von der Gehweiler Madonna. Und zwar im gleichen Maßstab, der ist ja nicht doof. Und dann vermisst er so die groben Proportionen der Figuren und vergleicht sie miteinander. Also er geht da total methodisch ran. Er misst zum Beispiel den Abstand vom kleinen Zeh bis zum Auge. Und vielleicht klingt das jetzt so random, aber du musst wissen, Alexander ist vom Beruf Werkzeugmacher. Mhm. Also er kennt sich, denke ich mal, aus mit so Maßstäben und Zentimeter, Minzmeter und so weiter.
Wenn er Schauspieler wäre, würde der fast gar nichts machen können.
Der würde sagen, das sieht aus wie ein großes Fußballfeld, so ungefähr. Ich habe keine Ahnung. Was ist,
also, wie funktioniert dieser
was
Drucker?
Sehe ich hier gerade? Ich hoffe, Podcaster müssten das machen. Was ist dann an, kann man die Madonna anmachen? Soll ich da reinsprechen? Oder? Das müssen wir immer machen.
Was passiert?
Ja, nee, der macht was Ordentliches. Ja. Der ist Werkzeugmacher. Und der hat sowieso in seiner Garage auch Tools und so weiter. Und dann kann er so Sachen vermessen. Nach seiner Ermessung kommt er zu dem Schluss, das muss sie sein. Das ist die geklaute Madonna aus Gehweiler. Und jetzt frage ich dich, meine Madonna aus Hörgrenzhausen. Mhm, was würdest du machen, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich diese Madonna ist?
Ich würde anrufen.
Gott? Oder wen würdest du anrufen?
Ich würde erstmal in dem Aktionshaus anrufen.
Ja, okay, das stimmt. Das liegt auch ein bisschen nah. Also man muss ja irgendwie sich so absichern. Aber der will, das checke ich auch, weil da hängt ja so ganz viel Hoffnung dran. Ne? So dieses ganze Dorf, diese alten Frauen. Ich stelle mir vor, wie sie ihn dann so wirklich angefleht haben. Du musst die Madonna zurückbringen und so. Er will sich wirklich sicher sein, bevor er die frohe Botschaft verkündet. Also bittet er einen Kollegen um Hilfe, der das Madonna-Foto auch nochmal checken soll. Der vergleicht dann nochmal das Foto von der Website mit einem Bild von der Original-Madonna. Und Tatsache, die Bilder passen wirklich genau zusammen. Mhm. Also er holt sich quasi eine zweite Meinung ein. Und die zweite Meinung sagt auch, es ist dieselbe Madonna. Und das ist irgendwie schon krass, oder?
Wann ruft er an?
Warte.
Der muss mal einfach. Das ist so wie Leute, die nicht anrufen, wenn sie Pizza oder sowas bestellen oder eine Reservierung. Immer so, es muss online machen. Du musst einfach anrufen.
Da scheiden sich unsere Geister.
Du rufst nie an? Ich bin auch mit jemandem zusammen, der auch kein Anrufer ist.
Also ich sag mal so, wenn ich anrufen muss, dann mache ich, aber dann muss mir schon Pistole an dir in den Kopf drücken.
Ich rufe an und weiß noch nicht mal, ob ich eine Frage habe.
Und deswegen rufe ich zum Beispiel nicht an. Und deswegen hasse ich es auch, ans Telefon ranzugehen.
Ich habe letztens jemanden angerufen, wo ich wusste, oh, der hasst es, wenn ich ihn anrufe. Und hat es rangegangen und I'm like, who's the idiot now? Du bist rangegangen. Das ist nicht meine Schuld.
Siehst du, wie ihr unser Vertrauen missbraucht? Ich denke immer, dass es ein Notfall ist, tatsächlich, wenn mich jemand anruft. Alexander überlegt sich, okay, ich muss jetzt aber was machen. Also geht er am nächsten Morgen um 7 Uhr direkt zur Polizei. Ich versuche mir das halt gerade so vorzustellen. Alexander kommt da an, total aufgeregt und
will über einen Kriminalfall aus den 70ern reden. Ja. Und dann auch noch behauptet, dass er den quasi gelöst hat. Da ist natürlich die Polizei erstmal irgendwie ein bisschen skeptisch.
Mach mal halblang. Mhm.
Okay, Alexander.
Kaffee. Erstmal Kaffee trinken.
Komm mal rein. Ja. Wir sind ja auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Ja. Mhm. Und erzähl mal von Anfang an.
Ja. Ja.
Aber sie geben Alexander tatsächlich eine Chance. Und als sie sich seine Unterlagen genauer angucken, stellen sie fest, hey, er ist tatsächlich auf der richtigen Spur. Sie behalten das im Auge. Aber so richtig helfen können sie im ersten Moment auch nicht. Dann, Alexander nimmt das aber in die Hand, der ruft danach das Landesdenkmalamt an. Scheint immer noch nicht das Auktionshaus. Er ruft das Landesdenkmalamt an. Das ist die Behörde, die sich um Kulturdenkmäler kümmert. Und kurz darauf meldet sich dann der Konservator des Bistums Triers, Matthias Paulke, bei ihm. Er gleicht das Foto, das Alexander im Internet gefunden hat, mit verschiedenen historischen Abbildungen der Madonna ab. Das Landesdenkmalamt hat nämlich Zugriff auf ein Archiv mit unzähligen Fotografien von kirchlichen Denkmälern. Mhm. Und im Archiv findet er ein Foto von 1935 und eine Abbildung von 1969 von der Gehweiler Madonna. Und auch bei seinem Vergleich zeigt sich, das Foto von der Webseite des Auktionshauses ist ein Foto von der geklauten Madonna. Wow. Die Figur ist zwar zwischendurch für viel Geld professionell restauriert worden, aber man kann sie einwandfrei erkennen. Und zwar, so wie Alexander das schon geahnt hat, an den Proportionen und dem Faltenwurf. Mhm. Und daran, dass sie genau wie die Original-Madonna einen starken Holzwurmbefall am Knie hat.
Okay.
Das klingt nicht gut.
Ja.
Vorhin bin ich die letzte Stufe im Treppenhaus gesprungen, warum auch immer. Manchmal denke ich, ich bin noch jung.
Mhm.
Ich habe immer noch Knieschmerzen. Ich weiß nicht, was passierte. Also ich denke, ich habe auch einen Holzwurm am rechten Knie. Zurück zu Madonna. Auf jeden Fall, für den Denkmalpfleger Matthias Paulke ist klar, die Madonna, die da auf der Webseite des Auktionshauses aus Süddeutschland aufgetaucht ist, muss die gestohlene Madonna aus Gehweiler sein. So, dann ist eigentlich, würde man denken, der Fall ist doch jetzt klar. Dann ab nach Süddeutschland düsen, zack, ist die Madonna wieder zurück in der Kapelle. Aber es gibt noch einen kleinen Minifakt, den ich unterschlagen habe. Das Auktionshaus hat die Madonna schon vor 15 Jahren für 20.000 Euro verkauft.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, das war meine ganze Zeit meine Frage.
Ja.
Wann wurde das, weil das ist ja Zufall, wenn das gerade 2024 auch hochgeladen wurde für den Verkauf.
Genau, das wäre zu geil gewesen, ja. Oh, wie ärgerlich. Da bist du so kurz vorm Ziel und dann, naja. Aber was ich mich auch frage ist, wie kann es denn sein, dass ein Auktionshaus gestohlene Sachen verkauft?
Aber wahrscheinlich gibt es so viele Madonnas und dann, wenn einer, weißt du, der verkauft es zu denen und die so, ja, das ist ein Erbe von meiner Oma,
meine Oma
und meine Tante, die war damals sehr krank.
Ja, sehr, sehr krank.
Und
sie hat gesagt, ich soll es für 9 Euro verkaufen. Die machen alle deine Tricks.
Ja, und dann sagen die, okay, das hört sich gut an.
Ja. Eigentlich gibt es Mechanismen, die das verhindern sollen. Ob sie jetzt immer zu 100% greifen, weiß ich nicht. Aber es darf nicht sein, dass gestohlene Kunst einfach so weiterverkauft wird. Also Auktionshäuser haben in der Regel Zugang zu Registern und internationalen Datenbanken von gestohlener Kunst. Und diese Datenbanken sind total wichtig, wenn man gestohlene Kunst aufspüren will und entwickelt sich dann auch immer weiter. Mhm. Aber in den 70ern war da halt noch nicht so irre viel. Ja? Das erklärt uns zum Beispiel Uli Segers. Sie ist Kunsthistorikerin und war lange Chefin des Art Loss Registers. Das ist die weltweit größte private Datenbank verlorener und gestohlener Kunstwerke. Da sind etwa 700.000 gestohlene Objekte registriert, darunter auch Nazi-Raubkunst, Schmuck, Kunst, Uhren, alles Mögliche. Sidebar, die ganzen Museen in Deutschland, aber auch Frankreich und Großbritannien haben alle gestohlene Kunst aus Afrika, die sie nicht zurückgeben wollen. Sehr politisch, regt mich auf. Aber ja, auf jeden Fall gibt es diese Datenbank und für die Aufnahme in diese Datenbank gibt es aber eine Bedingung und das erklärt Uli Segers. Also die Kunstwerke oder Kulturgüter müssen eindeutig identifizierbar sein. Also zum Beispiel bei einem Kerzenleuchter oder einem Druck, also Sachen, die es mehrfach gibt und die sich kaum unterscheiden lassen, geht das halt nicht. Weil man da nie so eindeutig weiß, wenn das irgendwo auftaucht, ob es wirklich das Stück ist, das gesucht wird oder ob es halt genauso aussieht. Ne? Und total viele Sachen sind auch wirklich gut identifizierbar. Also Möbelstücke zum Beispiel lassen sich so an der Maserung des Holzes erkennen oder Armbanduhren, wenn sie so eine eindeutige Nummer haben. Ich habe meine Uhr auch vom Flohmarkt Tiergarten gekauft.
Oh.
Das ist die Madonna aus Gehweiler am Arm. Ja, ich hab dann immer so ein bisschen Angst, dass ich da so die Uhr von einer toten Oma am...
Aber hast du ja.
Also Skulpturen wie unsere Madonna aus Gehweiler oder auch Gemälde sind meistens Unikate und wenn du davon ein Foto hast, dann lassen die sich wirklich relativ gut identifizieren. Und der Prozess sieht so aus, also wenn Kunst gestohlen wird, muss jemand den Diebstahl an dieses Register melden. Das kann zum Beispiel in unserem Fall der Pfarrer sein oder die Versicherung oder die Polizei. Dann können die Kunstdetektivinnen ihre Arbeit machen. Die dokumentieren dann ganz genau, wie groß ist das gestohlene Werk, aus welchem Material, welche Farben hat es und hinterlegen auch eine Abbildung davon. Also es ist ein bisschen so Kleinanzeigen, aber auf sehr hohem Niveau mit einem Kunststudium noch im Rücken, weißt du? Und dann gleichen sie den internationalen Kunstmarkt ganz routinemäßig mit diesem Verlustregister ab, gucken auf Kunstmessen oder in Auktionskatalogen, ob da plötzlich ein vermisstes Kunstwerk irgendwo auftaucht. Und ich denke dann immer so, abgesehen vom Geld, aber was will man denn mit geraubter Kunst? So, die Leute sind dir doch relativ schnell auf der Spur, vor allem wenn es so richtig wertvoll ist, oder? Also gibt es nicht
aber
irgendwas,
was leichter ist, weil sie es selber so schön finden? Und dann hängen sie es auch bei sich zu Sau. Das ist wahrscheinlich heftig, meistens nie so. Nee. Aber, und dann hängen sie es auf und dann müssen sie halt immer sagen, wenn einer sagt, oh, das ist aber schön. Es ist eine Kopie.
Also ja, es ist habe ich bei einer Luna Nah gekauft. Afrika Collection. Es ist nicht wertvoll, es ist 8,99
Euro. Ich habe ein Preisschild, es ist fast noch da.
Oh, krass,
also musst du es ja immer entwerten.
Ja.
Oder du klaust es, um es wieder zu verkaufen.
Ich glaube, das ist in der Regel so.
Ja.
Vor allem der Punkt ist ja, wie du sagst, wenn du es weiterverkaufen willst, du kannst ja nicht einfach eine wertvolle Statue, die irgendwie Millionen wert ist und gesucht wird, irgendwo anbieten. Ja. Wieder bei Kleinanzeigen. Habe ich gefunden. Ich habe einen Keller entrümpelt in Bangkok und damit geht's einfach, ist mir so in die Hand gefallen. Also. Und echte Kunsthändler in Deutschland haben auch Sorgfaltspflichten. Also sie müssen prüfen lassen, ob Objekte, die sie verkaufen wollen, möglicherweise gestohlen sind. Also geklaute Kunst auf dem legalen Markt anzubieten, ist wirklich tricky.
Ja.
Stattdessen verticken die Diebe natürlich ihre gestohlenen Kunstwerke häufig über den illegalen Markt, also über Online-Verkaufsplattformen und in sozialen Netzwerken. Ich stelle mir halt
Darknet
vor.
Darknet eBay.
Darknet, ja, oder so Facebook Marketplace.
Ja, genau.
Aber ja, zurück zu unserem Fall. Für die Madonna bedeutet das, die hätte durchaus jemandem auffallen können, als sie 2009 zur Auktion kam. Kunsthistorikerin Uli Segers vermutet aber, dass sie halt nie als gestohlen registriert wurde und deshalb in keiner Datenbank auftaucht. Also dann bringt es auch nichts, das dann abzugleichen, wenn es gar nicht drin ist. Und jetzt kommt der nächste große Downer. Och.
Nein.
Also vor allem für Alexander, ne, den Ortsvorsteher, eine richtig blöde Nachricht gewesen sein muss. Es gibt laut Auktionshaus keine Unterlagen mehr zum Verkauf. Das heißt, man kann den Käufer nicht mehr identifizieren.
Nein,
ja.
Nein.
Aber wir wissen jetzt immerhin, dass die Madonna für 20.000 Euro gekauft wurde. Trotzdem, alle Spuren zu Madonna aus Gehweiler sind verwischt.
Hä?
Das nervt, ne? Oh, ich
also vor 20 Jahren, das heißt, wir sind bei so 2009.
Genau, 2009 wurde sie verkauft, das wissen wir, und für 20.000. Auch wenn das Auktionshaus unseren Hobby-Ermittlerinnen sagt, sorry Leute, wir haben keine Infos für euch, der Fall um die Madonna landet jetzt trotzdem nochmal bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Aber, können wir direkt abkürzen, die Staatsanwaltschaft Saarbrücken stellt die Ermittlungen leider ziemlich schnell ein, weil der Fall inzwischen verjährt ist. Der Diebstahl ist einfach zu lange her, ist ja immer noch 1977 passiert, als dass man noch strafrechtlich irgendwie dagegen vorgehen könnte. Und außerdem geht es ja vor allem darum, die Madonna zurückzuholen. Das Bistum will außerdem noch klären, ob Schadensersatz vom Auktionshaus gefordert werden kann, dafür, dass das Auktionshaus damals eine gestohlene Figur verkauft hat.
Also, dass aber die wussten das ja nicht.
Ja, aber die müssten eigentlich so dafür sorgen, dass auf ihrer Plattform quasi, also die haben die Verantwortung so ein bisschen. Ortsvorsteher Alexander Marmit hofft jetzt, dass sich der Käufer oder die Käuferin von damals von sich aus meldet und die Figur vielleicht zurückgibt. Mhm. In einem Artikel vom Saarländischen Rundfunk ist dafür zumindest seine E-Mail-Adresse verlinkt. Boah, das ist wirklich, der kniet sich so rein. Aber Hinweise gibt es bisher noch keine. Das Bistum selbst ist total skeptisch, weil niemand gerne zugibt, dass er gestohlene Kunst gekauft hat. Also da ist ja auch so ein kleines Stigma so, ne?
Mhm.
Oder vielleicht denken die Leute auch so, oh Gott, was bedeutet das dann für mich juristisch? So werde ich dann auch irgendwie belangt. Ortsvorsteher Alexander hofft immer noch darauf, dass das Dorf die echte Madonna zurückbekommt. Und er sagt ja auch, er hat die ganzen Stunden ja nicht aus Spaß reingesteckt. Also der will unbedingt
dieses Ziel. Der hat eine Rechnung geschrieben. Und die Polizei geschickt.
Du, so, das waren Tagessatz ungefähr 800 Euro. Und ich habe da jetzt wohl 37 Tage dran gesessen.
Also könnt ihr mir peu à peu beweisen. Ja. Ich habe ein PayPal hier.
Ihr macht einen Klarna. Kann man über Klarna machen. Ganz easy. Das wird mich so aufregen. Ich könnte
also
ich
wie,
total
obsessed. Erzähl mal weiter. Was ist denn jetzt?
Er hat ja die ganzen Stunden nicht aus Spaß reingesteckt. Also er will wirklich unbedingt diese Madonna zurück nach Gehweiler bringen. Und er will nicht aufgeben. Und wenn er ein bisschen Zeit hat, will er sich auch mal persönlich mit den Leuten vom Auktionshaus treffen. Er hat die Hoffnung, dass die Info, wer der oder die Käuferin ist, vielleicht doch noch in irgendeiner Excel-Tabelle oder in irgendeinem Dokumentenschrank oder so verschwunden ist.
Und oder dass irgendjemand sagt, so, ich kann mich noch erinnern an diesen Mann, der das gekauft hat, der hatte so eine rote Mütze, der hieß Stefanio.
Stefanio
aus Bielefeld.
Ja. Stefan aus Bielefeld, wenn du die Madonna aus Gehweiler hast, bitte melde dich.
It's not yours.
Und bring sie zurück. Und es ist, du kriegst, mach dir keine Gedanken, du wirst nicht bestraft. Ja, und es ist tatsächlich so. An dem Punkt sind wir immer noch. Also die mysteriöse Madonna bleibt verschollen. Und auf dem Altar in dieser Ludwigskapelle steht mittlerweile eine geschnitzte Ersatzmadonna und neben ihr steht eine Kopie des heiligen Ludwigs. Der ist ja auch geklaut worden, aber ja, um den kümmert sich keiner.
Also ich würde jetzt ein geschnitztes aus Alexander daneben haben, weil er ist für mich der Heilige. Den könnten wir direkt daneben.
Petition für eine Figur des Alexander Marmitz in der Kapelle.
Also an dieser Stelle würde ich sagen, wir machen einen kleinen Aufruf. Es gibt ja wahnsinnig viele Cuff-Crimes-Fans da draußen.
Und Hobbydetektive.
Wir wollen wissen, wer hat die Madonna und wie kriegen wir es hin, sie wieder zurückzubringen?
Ja, lass uns die Madonna zurück nach Gehweiler bringen, Leute.
Gehweiler braucht ihre Madonna, ihre wahre Madonna. Also es gibt keine Bestrafung für irgendjemand, weil wir wissen, über die Jahre passieren halt Sachen, man weiß es nicht.
Das Leben ist
man fragt, hey, ist es gestohlen? Dann sagt ein kleines Mädchen, nee, habe ich gefunden. So, und derjenige, der es gekauft hat, rechtlich, vielleicht können wir es abkaufen.
Vielleicht, für 8 Euro, ein bisschen verhandeln. Leute, vielleicht habt ihr ja auch schon mal was von dieser Madonna gehört oder genau die Figur schon mal bei eurer Oma im Wohnzimmer gesehen. Ja. Wir wollen unbedingt wissen, wo sie steckt. Also wirklich, meldet euch, schreibt uns at cuffcrimes. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden wirklich die Madonna wieder zurück nach Gehweiler bringen, Bruder.
Oder das wir würden, das ist eigentlich nur, ich will nämlich eine Madonna haben.
In der nächsten Folge steht die Madonna hier so ganz unauffällig so, Ach, die habe ich aus dem Urlaub. Ein kleines Secondhand-Laden in Schweden gekauft. Was? Wir haben jetzt auch wieder einen coolen Podcast-Tipp für euch, und zwar den queeren Podcast Willkommen im Club, gehostet von unseren lieben KollegInnen Sophia und Dimi. Die beiden sind selbst queer und teilen eigene Geschichten und Erfahrungen, sammeln vor Ort neue Eindrücke und laden queere GästInnen ein. Es geht um Themen wie, warum sind Coming-outs auch heute immer noch ein großer Schritt, oder warum werden Bisexuelle oft nicht ernst genommen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in ARD Sounds. Cuffcrimes ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR für ARD Sounds. Mit Anna Duschime und Katjana Gerz. Autorin der Folge war Alea Rentmeister. Redaktion Radio Bremen, Amelie Neumann. Redaktion Kugel und Niere, Lina Kempenich. Audioproduktion, Sebastian Dressel. Sounddesign, Robert Sladecek.